Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 25. April. Der Spitzenkandidat der AfD für die Wahlen zum Europaparlament, Maximilian Krah, hat angekündigt, sich zumindest zeitweise aus dem Wahlkampf zurückzuziehen. Am kommenden Wochenende soll die Auftaktveranstaltung der AfD zum Europawahlkampf stattfinden. In einem Krisengespräch mit den Parteivorsitzenden haben sich Krah, Weidel und Chrupalla darauf verständigt, dass Krah nicht dabei sein werde. Am Dienstag war sein akkreditierter parlamentarischer Assistent Yan Guo in Dresden festgenommen. Vorwurf: Spionage für das chinesische Ministerium für Staatssicherheit. Krah wollte seinem Assistenten, der bereits in Untersuchungshaft sitzt, noch im Laufe des gestrigen Tages kündigen. Gegen Krah selbst besteht kein Verdacht. Er werde weiterhin Spitzenkandidat der AfD zur EU-Wahl bleiben, sagte er. Mittlerweile kommen Fragen auf. So soll sich nach verschiedenen Medieninformationen der bisherige Mitarbeiter von Krah vor 10 Jahren den Behörden in Deutschland als Agent angeboten haben, wurde aber abgelehnt, weil er als unzuverlässig eingestuft wurde. Außerdem bestand der Verdacht, er sei ein Doppelagent. Zudem soll er von 2010 bis 2015 Mitglied der SPD gewesen sein. Trotz des Verdachtes, chinesischer Doppelagent zu sein, wurde er eingebürgert. Doch bereits vor einem Jahr wurde über dessen Nähe zur KP Chinas spekuliert und die Zeitung The European Conservative hatte einen entsprechenden Bericht veröffentlicht. Das Europäische Parlament hat gestern einige Umweltauflagen für die Landwirtschaft zurückgenommen. Den Landwirten soll etwas mehr an Flexibilität zugestanden werden. So wurde der neue Zwang aufgehoben, dass Bauern einen Teil der Ackerfläche brach liegen lassen mussten oder unproduktiv nutzen mussten. Fortan sollen sie das freiwillig tun können und dafür von den EU-Staaten Geld bekommen. Auch beim Anbau von Zwischenfrüchten müssen sie sich nicht mehr von kenntnisbefreiten Bürokraten vorschreiben lassen, welche sie anbauen müssen. Die Kommission hatte den Plan in einem Eilverfahren durch das Parlament gebracht, um damit die europaweit erzürnten Bauern vor der EU-Wahl ein wenig zu besänftigen. In Mannheim ging am Dienstagabend in der Bibliothek der Universität ein Mann auf eine Angestellte los und begann zu randalieren. Als die zur Hilfe gerufene Polizei eintraf, hatte der Mann eine Machete in der Hand und drohte den Beamten. Aufgrund der gefährlichen Situation, es waren auch mehrere Studenten in der Bibliothek anwesend, zogen die Polizisten ihre Dienstwaffen und feuerten auf den Randalierer. Der 31-Jährige, der laut Polizei aus Saarbrücken stammt und in Mannheim wohnt, wurde mit Schusswunden in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er wenig später seinen Verletzungen erlag. Der Angreifer war bereits Polizei bekannt. Vor 2 Wochen habe der Mann bereits einmal eine Angestellte der Universität in der Bibliothek körperlich angegriffen, teilte das Landeskriminalamt am Mittwoch mit. Die Frau habe daraufhin Anzeige erstattet. Gegen den Mann wurde ein Hausverbot ausgesprochen. Zwischen dem Mann und der Frau habe keinerlei Beziehung bestanden. Der Mann soll sich wegen des Hausverbotes in seiner Ehre verletzt gesehen haben, hieß es in sozialen Medien. In Düsseldorf hat die Bundesanwaltschaft vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichtes Düsseldorf Anklage gegen 7 Terrorverdächtige erhoben. Die Bundesanwaltschaft beschuldigt 7 Tadschiken sowie einen Turkmenen und einen Kirgisen, eine terroristische Vereinigung im Inland gegründet und sich an dieser beteiligt zu haben. Sie sollen außerdem die terroristische Vereinigung Islamischer Staat, IS, unterstützt haben. Die 7 Verdächtigen sollen seit längerem miteinander bekannt sein und dieselbe radikal-islamische Einstellung teilen. Kurz nach Beginn des Krieges in der Ukraine im Frühjahr 2022 sollen sie von dort aus nahezu gleichzeitig nach Deutschland eingereist sein. Das oberste Gericht der USA befasst sich heute mit Trumps Immunitätsfrage. Es geht darum, ob der frühere US-Präsident für bestimmte Handlungen während seiner Amtszeit als Präsident überhaupt belangt werden kann oder nicht. Der Republikaner und seine Anwälte wollen erreichen, dass unter anderem die Anklage gegen ihn in Washington wegen mitversuchten Wahlbetrugs fallen gelassen wird. Eine Entscheidung wird zu einem späteren Zeitpunkt dazu erwartet. Mit aller Gewalt soll Präsidentschaftskandidat Donald Trump vom Wahlkampf abgehalten werden. Die linke Justiz in New York legt die Termine so, dass er nicht mehr zu Wahlkampfveranstaltungen kann. Dennoch ergab eine neue Umfrage, dass gerade unter schwarzen Wählern der Anteil steigt, die Trump wählen wollen. Suse Heger, Tichys Einblick-Korrespondentin in den USA. Wie kommt denn das zustande? Schwarze Wähler galten doch bisher als sichere Wähler der Demokraten.
Ja, das ist eine neue Umfrage, die ergeben hat, dass die 92% der Schwarzen, die 2016 noch demokratisch gewählt haben, mittlerweile zu knapp 70% zusammengeschrumpft sind. Also 30% der schwarzen Wähler sagen mittlerweile, wir wählen Trump oder wir wählen keinen von beiden, sprich unabhängig. Ich glaube, dass die Demokraten da ein ganz großes Problem haben. Und Politwissenschaftler wurden jetzt befragt, woran das liegen kann. Das zum einen ist es, dass die alten schwarzen Wähler, die waren quasi mit der Demokratischen Partei aufgrund der Bürgerrechtsbewegung und Martin Luther King verbandelt. Die jungen schwarzen Wähler, die gucken sich ganz auch einfach an, was bietet mir die Republikanische Partei, was bietet mir die Demokratische Partei. Da hat man diese historisch gewachsene Verbindung nicht mehr. Und das Zweite ist natürlich, dass die schwarzen Wähler sich nicht davon belullen lassen, dass Biden ihnen erzählt, er tut so viel für Schwarze. Weil wenn sie sehen, was in ihren Vierteln passiert, dann sind sie nicht mehr so überzeugt davon.
Was passiert denn da? Was haben Sie für einen Blick, wenn die raus auf die Straßen treten in ihren Vierteln?
Also das Problem ist ja zum Beispiel diese Black Lives Matters Bewegungen, diese Lootings, diese Plünderungen, die damals stattfinden, dieses Abbrennen von ganzen Straßenzügen. Das passierte nicht in weißen Vierteln, das passierte in schwarzen Vierteln. Das heißt, Protestler, die für eine bessere Versorgung der Schwarzen protestieren, kappen erstmal alles Schwarze ab und machen es kaputt. Das heißt, die Schwarzen, die in einem Viertel wohnen, wo viele andere Schwarze leben, haben zum Teil das Problem, dass dort der Drogenhandel durch die offenen Grenzen sich unglaublich verstärkt hat. Sie haben das Problem, dass die Defund the Police Bewegung der Demokratischen Partei dafür sorgt, dass bei ihnen eben nicht mehr Law and Order herrscht. Sie haben das Problem, dass diese Lootings der BLM-Bewegungen genau ihre Viertel betrifft und ihre Geschäfte, die mittlerweile geschlossen sind und leer stehen. Also die Schwarzen in Amerika sehen, unter Joe Biden haben wir nicht gewonnen, wir haben verloren.
Das sind also die hart arbeitenden Schwarzen, die für ihr täglich Brot kämpfen müssen und sehen, wie die Black Lives Matters Bewegung ihre Läden und ihr Hab und Gut zerstört.
Zum Teil war es wirklich so, ja. Es gab jeder kann es im Internet googeln. Man kann sich anschauen, wie schwarze Protestler schwarze Geschäfte anzünden. Und man kann sehen, wie die schwarzen Ladeninhaber völlig verzweifelt sind und rauskommen und schreien und sagen, bist du denn blöd? Ich bin doch auch schwarz. Was machst du denn hier? Also da ist was völlig außer Kontrolle gegangen. Und anstatt, dass die Biden-Regierung einschreitet, haben sie nur die Polizei noch mehr entmachtet. In den demokratischen Staaten ist Defund the Police sehr populär. Und man kann nur sagen, viele Weiße bekommen davon ja gar nichts mit, weil sie wohnen in ihren gated communities, in ihren weißen schicken Vierteln. Und da haben sie das Problem nicht.
Die Republikaner setzen im Wahlkampf ja vor allem auf Einwanderung und vor allem auf Kriminalität, denn wenn Sie durch New York gehen, sehen Sie ja eigentlich im Prinzip sehr viele Drogenkranke, die vor allem mit Fentanyl vollgestopft sind und eigentlich körperlich kaputt sind.
Also es ist nicht nur New York. Ich kann nach Los Angeles gehen, ich kann nach San Francisco gehen, ich kann nach Minneapolis gehen. Ich kann nach Philadelphia gehen, wo es sehr, sehr schlimm ist. Ich sehe Straßenzüge. Jemand hat sie mal lebende Zombies genannt. Das sind Menschen, die sind auf einer Mischung aus Fentanyl mit einer anderen Droge, die von Tierärzten verschrieben werden. Das Ganze nennt sich dann Trank und führt dazu, dass sie eine Haltung haben wie bei einem Krampfanfall, vorgebeugt, bleiben einfach stehen. Der Oberkörper klappt ein wie bei einem Taschenmesser oder sie liegen auf dem Boden und krampfen regelrecht. Und man sieht dann andere, die gleiche Droge nehmen, die einfach daneben stehen und Es ist wirklich wie lebende Zombies, die sich nicht mehr umeinander kümmern, die jegliche Kontrolle über sich und ihr Leben verloren haben und bei denen man sich fragt, was können wir da überhaupt noch tun?
Und das ausgerechnet in der Stadt, die gerade Donald Trump anklagt und nichts gegen den Drogenmissbrauch und gegen den Verfall auf den Straßen tut.
Tja, also ich bin gespannt, wie das auf den Prozess von Donald Trump Auswirkungen haben wird. Ich gehe mal davon aus, dass keine Fentanylsüchtigen in der Jury sitzen, aber vielleicht durchaus Leute, die das in ihrem Viertel beobachtet haben und sagen, das wollen wir auch nicht. Wobei es ja behauptet wird, das Ganze sei kein politischer Prozess, sondern es ginge rein um Vergehen, die Trump in der Vergangenheit gemacht hat.
Hat Trump denn irgendwie verlauten lassen, dass er damit aufräumen will?
Also Donald Trump sagt, er ist der Law-and-Order-Präsident. Und Donald Trump war ja auch derjenige, der immer gesagt hat, dass Drogen zum Beispiel über die Grenze, über die Südgrenze nach Mexiko kommen. Und die Demokraten haben das bestritten. Aber wir sehen ja zurzeit, es gibt den offiziellen Begriff der Fentanyl-Crisis, also der Fentanyl-Krise, die in Amerika herrscht. Und Fentanyl ist der größte Bestandteil dieser neuen Killer-Droge, dieser lebende Zombie-Droge. Und natürlich war Donald Trump da derjenige, der immer versucht hat zu verhindern, dass diese Droge in Amerika derart Einzug halten kann, wie es jetzt der Fall ist.
Susi Heger, vielen Dank für die Informationen aus Amerika.
Gerne.
Bundesinnenministerin Faeser fordert den Kniefall vor dem Staat. Dissidenten sollen Konten gesperrt, Beamte ohne Gerichtsverfahren aus dem Dienst entfernt, Journalisten und anderen Freiberuflern die Gewerbeaufsicht auf den Hals gehetzt werden. Dies wurde jetzt sogar dem Bundesverfassungsgericht zu viel. Es entschied, man darf sich über den Staat lustig machen. Im Disput übt Professor Martin Schwab, Rechtswissenschaftler, scharfe Kritik an den Gerichten. Es fehle einem Teil der Richterschaft das Fingerspitzengefühl, was eine rechtsstaatliche Justiz leisten solle. Hausdurchsuchungen, um Laptops und Handys sicherzustellen, wenn ein Bürger einen Politiker in den sozialen Medien beleidige, seien nicht gerechtfertigt. Dass Nancy Faeser drohe, diejenigen, die den Staat verhöhnten, müssten es mit einem starken Staat zu tun bekommen, stuft Schwab als Angriff auf die freiheitlich-demokratischen Grundrechte ein. Denn es sei nichts weniger als der Versuch, die Debatte und die Meinungsäußerungen in der Öffentlichkeit einzugrenzen. Darüber diskutieren Roland Tichy und Dieter Dehm mit Martin Schwab und Frank Wahrlich, freier Journalist und Kommentator bei Kontrafunk, in der neuesten Ausgabe des TV-Talks Streitbar.
Juristen können, wenn sie in entsprechenden Ämtern sind, sehr vieles. Das heißt noch lange nicht, dass sie es dürfen. Aber wenn sie keiner mehr kontrolliert, ja, dann machen sie es eben. Und wenn sie die Falschen, wenn es die Falschen sind, die die Richterschaft kontrollieren, dann wird es noch viel schlimmer. Wenn ich mir jetzt angucke, was man mit Christian Detmar gemacht hat, der nichts anderes wollte, als die Kinder von der Qual der Tests und Masken an den Schulen befreien, dann hat man ihm irgendeinen konstruierten Verfahrensfehler als Rechtsbeugung zur Last gelegt. Ich hoffe inständig, dass der Bundesgerichtshof dieses Urteil aus Erfurt irgendwann aufhebt. Wenn ich mir angucke, dass eine...
Das ist der Ort der Existenzvernichtung.
Eine Existenzvernichtung. Eine Richterin aus Gera steht beim Landgericht Erfurt vor Gericht, weil sie damals ihrem Vater, einem Pfarrer, eine Abweichung von den damaligen Corona-Regeln, eine Sterbebegleitung erlaubt hat. Da wird ihr sozusagen die Verletzung einer Verfahrensvorschrift, nämlich dass sie als Angehörige kraft Gesetzes ausgeschlossen war, als Rechtsbeugung zur Last gelegt. Und keiner guckt mal drauf, dass man hier versuchte, mal einem Sterbenden im Zeitalter der Corona-Regeln, die die ach so vulnerablen Gruppen ach so schützen wollten, mal ein Stückchen Menschlichkeit geben wollte.
Die vollständige Diskussion können Sie sich auf der Webseite tichiseinblick.de ansehen. Falls Sie es noch nicht wissen, Tichys Einblick wird genau 10 Jahre alt. Es begann ganz klein und ist heute zur größten Nachrichten- und Meinungsplattform, jenseits von ARD, ZDF und all den anderen angewachsen. Das muss gefeiert werden. Am 15. Juni in Halle an der Saale. Dort werden Autoren, Redakteure und Freunde von Tichys Einblick anwesend sein. Feiern Sie mit. Tickets können Sie auf der Webseite tichiseinblick.de erwerben. Wir freuen uns auf Sie. Allerdings ist die Abendveranstaltung leider schon ausverkauft. Die Obstbauern befürchten einen Totalausfall, vor allem bei Kirschen und Äpfeln. In den vergangenen Tagen gab es häufig Nachtfrost. Blüten- und Fruchtansätze sind vielerorts erfroren. Die Obst- und Weinbauern beklagen teilweise erhebliche Frostschäden. In Brandenburg seien Süßkirschen fast vollständig dem Frost zum Opfer gefallen. Bei Äpfeln rechnen die Bauern in Brandenburg mit einem Ausfall von bis zu 100%, wie der Vorsitzende der Fachgruppe Obstbau beim Gartenbauverband gegenüber Radio 1 sagte. Doch jetzt wird es wieder warm, aber erst ab dem kommenden Wochenende. Heute allerdings wird es noch einmal bedeckt mit vielen Wolken, aus denen es vor allem im Nordwesten regnen kann. Es wird kühl mit Temperaturen zwischen 8 und 11 Grad. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern seine maximale elektrische Leistung um 12 Uhr mittags mit 70 Gigawatt. Etwa 11 Gigawatt an elektrischer Leistung kamen von den Windrädern um 12 Uhr mittags, knapp 24 Gigawatt von den Photovoltaikanlagen. Und eigentlich sollen die sogenannten Erneuerbaren bereits insgesamt 140 Gigawatt an elektrischer Leistung bringen können. Jedenfalls, wenn Minister Habeck seine Sonntagsreden hält. Die haben mit der Realität allerdings nicht besonders viel zu tun. Die konventionellen Kraftwerke lieferten gestern 26 Gigawatt an elektrischer Leistung um 12 Uhr. Und gut, dass sie um 19 Uhr auf 34 Gigawatt ihre Leistung hochfahren konnten. Denn von der Sonne kam nichts mehr und nur etwa 10 Gigawatt kamen von den Windrädern. Und Habeck ist wieder CO2-Weltmeister mit 431 Gramm CO2 pro Kilowattstunde im Strommix. Sagt er nicht immer, dass er die Umwelt schützen wolle? Zumindest er glaubt ja daran. Bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichyseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.